Die Radio Wissen. Update.
Der Ansager im saudi-arabischen Fernsehen muss sich erst kurz sammeln, bevor er seine Mitteilung machen kann.
Bismillahirrahmanirrahim. Bayanun min ad-diwan al-malaki.
In tiefer Trauer und Betroffenheit lässt der Palast mitteilen, dass König Abdallah verstorben sei, genau um 1 Uhr früh. Die gesamte Familie und die Nation seien in Trauer.
König Abdullah ist tot, sein Halbbruder rückt nach auf den Thron Saudi-Arabiens. Das Land, das je nachdem bei uns mal bezeichnet wird als Verbündeter im Kampf gegen den Terrorismus oder als Diktatur, die Andersdenkende auspeitschen lässt. Darauf schauen wir heute im Update. Ich bin Sophie Stiegler.
Update.
König Abdullah war vor ein paar Wochen mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Er wurde laut Behörden 90 Jahre alt. 2 Jahrzehnte hat er an der Spitze Saudi-Arabiens gestanden. Auch wenn Abdullah in seinem fortgeschrittenen Alter vielleicht nicht unbedingt so gewirkt hat, er war ein Reformer. Für saudi-arabische Verhältnisse zumindest, also in dem wahrscheinlich rückständigsten Land im Nahen Osten. Seine Änderungen setzte Abdullah sehr behutsam durch, vor allem um die Religionswächter des Landes nicht zu verprellen. Aber er setzte sie durch. Beispiel das Wahlrecht für Frauen. Womöglich wäre das Recht für Frauen, Auto fahren zu dürfen, das nächste auf seiner Liste gewesen. Bisher undenkbar.
In den ländlichen Gebieten fahren die Frauen ja schon Auto, einfach weil es nötig ist, etwa wenn die Männer nicht da sind. Nur in den Städten gibt es das noch nicht. Es ist etwas, das sich mit der Zeit ändern kann. Geduld ist eine Tugend.
In weiser Voraussicht hatte Abdullah seine Nachfolge schon geregelt. Neuer König wird sein Halbbruder Kronprinz Salman. Mit seinen 79 Jahren ist er auch kein junger Hüpfer mehr, dafür ist er erfahren. Es wird damit gerechnet, dass er den vorsichtigen Reformkurs weiterführt. Und der ist aus Sicht der EU bitter nötig. Die 1000 Peitschenhiebe für den Blogger Raif Badawi wegen kritischen Berichten haben weltweit Empörung ausgelöst, auch beim EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz. Der nannte im ZDF solche Methoden mittelalterlich.
Das ist eine Hinrichtung auf Raten. Und ich will mal ganz offen sagen, ich kann keinen Unterschied erkennen, wenn eine Bande wie ISIS auf Facebook oder in YouTube Enthauptungen mit dem Schwert mit einem Video zeigt oder ob staatlich betrieben eine Hinrichtung oder eine solche Prügelstrafe auf einem öffentlichen Platz gezeigt wird.
Solche Forderungen auch aus Deutschland sind nicht neu. Viel getan hat sich nichts. Trotzdem ist Saudi-Arabien Verbündeter in der Allianz gegen die Terrormiliz IS. Und Deutschland ist für das Königreich wichtiger Handelspartner, liefert Maschinen, Lebensmittel und auch Rüstungsgüter dorthin. 2012 war Saudi-Arabien noch auf Platz 1 der Rüstungskunden Deutschlands außerhalb der EU und der NATO. 2013 immerhin noch an 4. Stelle.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz zollen einige User dem verstorbenen König Respekt und wünschen dem Nachfolger viel Glück. Hafsa Shakil wünscht ihm zum Beispiel auf Facebook, möge Allah ihm den besten Platz im Paradies geben. Und CP25 schreibt auf Tagesschau, ich wünsche dem neuen Hüter der heiligen Stätten Weisheit und Frieden des allmächtigen Gottes. Es gibt aber auch viele kritische Stimmen. Auf Facebook schreibt Chris Wagner, der Diktator ist tot, es lebe der Diktator. So denkt wohl auch Patrick Page. Sein Tweet, Abdullah war nicht mehr als ein folterliebender Tyrann. Sein einziges Ziel war es, seine Familie an der Macht zu halten. F. Lübberding meint, wer wie Abdullah auf einem Haufen Öl saß, bekommt auch nette Nachrufe. So werden Beileidsbekundungen zu einem Instrument der Realpolitik. Auf Spiegel Online findet Grillo, der neue König könnte seine Regentenzeit mit der Begnadigung von Blogger Raif Badawi beginnen. Das wäre zumindest eine schöne und humane Geste. Onslow schaut auf Spiegel Online in die Zukunft Saudi-Arabiens. Demokratie ist nur eine Frage der Zeit. Während der Staatsgründer noch so 45 Söhne hatte, gibt es in den Nachfolgegenerationen 4000 männliche Enkel, Urenkel und Ururenkel. Das ist nicht mehr die Anzahl an Leuten, mit denen man sich im Palast einfach mal nach dem Gebet auf einen Tee verabredet und Dinge bespricht.
Was sonst noch wichtig war?
Sanktionen und Angebote, Strafe und Zucker, das ist die Doppelstrategie der EU im Umgang mit Russland in der Ukraine-Krise. Gestern auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos sah es so aus, als schicke Deutschland ein sehr attraktives Angebot in Richtung Moskau. Kanzlerin Angela Merkel sagte, sie könne sich Folgendes vorstellen.
In einem größeren Rahmen zwischen der Europäischen Union und der Eurasischen Union zu überlegen, welche Kooperationsmöglichkeiten haben wir in einem Wirtschaftsraum, der ja selbst von Präsident Putin benannt wurde, von Vladivostok bis Lissabon, zu kooperieren.
Merkel bezieht sich direkt auf Putins Vision. Eine freie Handelszone von Wladiwostok bis Lissabon. Und auf die Befürchtung, Russlands außen vor zu bleiben, wenn sich die Ukraine weiter an die EU annähert. Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel nannte das geplante Freihandelsabkommen TTIP zwischen Europa und den USA als Vorbild. Ein mächtiges Angebot, könnte man denken, aber von der russischen Delegation auf dem Weltwirtschaftsforum kam nichts. Das könnte an der Bedingung liegen, die Deutschland für ein solches Abkommen genannt hat. Ohne einen Waffenstillstand zwischen der Ukraine und den prorussischen Separatisten geht nichts. So wird es nicht funktionieren, sagt unser Korrespondent Hans-Jürgen Maurus voraus.
Wenn eine umfassende Ukraine-Lösung Vorbedingung für eine Freihandelszone sein sollte, kann man den Merkel-Vorstoß glatt vergessen. Putin wird keine Vorbedingungen akzeptieren, schon gar nicht, wenn Zugeständnisse den Eindruck erwecken könnten, die Sanktionen hätten den Kreml zum Einlenken gebracht und Putins Schwäche dadurch herausgelesen werden könnte.
Und auch aus Deutschland kommen direkt abwiegelnde Worte. Vize-Regierungssprecherin Christiane Wirth sagte, man dürfe Merkels Aussage nicht als konkreten Vorschlag missverstehen. Es sei ein Signal für grundsätzliche Offenheit gewesen. Und neu sei es auch nichts. Nach einem Waffenstillstand in nächster Zeit sieht es in der Ostukraine aber sowieso nicht aus. Zwar hatten sich vorgestern die Außenminister Russlands und der Ukraine darauf geeinigt, schwere Waffen aus dem Krisengebiet abzuziehen, so steht es aber eigentlich ohnehin seit Monaten im Waffenstillstandsvertrag. Die Kämpfe gehen trotzdem weiter. Die Separatisten wollen sie sogar noch ausweiten. Sie haben eine Großoffensive angekündigt. In Thailand sieht es nicht gut aus für die frühere Regierungschefin. Yingluck Shinawat wurde vom Parlament endgültig ihres Amtes enthoben. Sie darf außerdem die nächsten 5 Jahre kein politisches Amt ausüben. Das ist aber noch nichts im Vergleich zu dem, was sie vor Gericht erwartet. Dort muss sie sich wegen Korruption verantworten. Sie soll sich die Unterstützung der thailändischen Reisbauern erkauft haben, indem sie ihnen Reis für den doppelten Preis abnahm, mit Milliardenverlusten für die Staatskasse. Der Reis vergammelte. Yingluck selbst verteidigte ihre Entscheidung bei einer Anhörung im Parlament.
Ich habe nie versucht zu betrügen, nie meine Pflichten verletzt oder irgendetwas getan, was mit Korruption zu tun hat.
Ihr drohen bis zu 10 Jahre Haft. Yingluck nennt die Vorwürfe politisch motiviert und sie hat zumindest teilweise recht. Der Prozess ist Teil des Machtkampfs in Thailand. Das Parlament besteht seit dem Militärputsch fast nur noch aus Gegnern ihrer Partei. Auch die Gerichte sind nicht unabhängig.
Was noch wichtig wird.
Am Sonntag schauen die Euro-Länder nach Griechenland. Da ist Wahltag und die Zeichen stehen auf Richtungswechsel in der Politik. Die Parlamentswahl wurde vorgezogen, weil sich die Abgeordneten nicht auf einen neuen griechischen Präsidenten einigen konnten. In den Umfragen führt das Bündnis der radikalen Linken Syriza. Das wirbt damit, dass Schluss sein soll mit der harten Sparpolitik und auch mit den Reformen, die mit den internationalen Geldgebern im Gegenzug für Griechenlands Kredite vereinbart wurden. Ein junges Mitglied von Syriza meint, die Griechen können einfach nicht mehr.
Junge Menschen können keine Familie gründen und Schüler kippen im Unterricht um, weil sie kein Frühstück hatten. Wir brauchen für alle Menschen Essen, Unterkunft und Heizung. Es kann nicht sein, dass Menschen sterben, weil sie nicht heizen können.
Syriza will den Mindestlohn und die Renten erhöhen und gefeuerte Staatsbedienstete wieder einstellen. Die wichtigste Forderung des Bündnisses ist, dass Griechenlands Gläubiger dem Land die Schulden erlassen. Das ist natürlich heikel in der derzeitigen Lage. Das Land ist nämlich dringend auf neue Kredite angewiesen. Mit Stabilität werben daher die Konservativen.
Die Leute müssen es sich ganz genau überlegen. Wenn das Linksbündnis Syriza an die Macht kommt, dann waren die Opfer der letzten Jahre umsonst. Lohn, Rentenkürzungen, all die vielen Unentschlossenen müssen am Sonntag eine gute Entscheidung treffen und uns wählen.
Und sonst in der Welt?
In El Salvador reicht es oft schon, eine Fehlgeburt zu haben, um im Gefängnis zu landen. Das mittelamerikanische Land hat eines der schärfsten Abtreibungsgesetze der Welt. Vor knapp 8 Jahren wurde eine damals 18-Jährige nach einer Fehlgeburt zu 30 Jahren Haft verurteilt, wegen Mordes. Jetzt hat der Kongress in El Salvador die Frau begnadigt. Die Amerika-Direktorin von Amnesty International forderte, alle Urteile in ähnlichen Fällen zu überprüfen. Die Entscheidung müsse ein Wendepunkt sein in der rückschrittlichen Gesetzgebung El Salvadors. Nach Angaben von Amnesty haben 15 weitere Frauen beim Kongress um ihre Begnadigung gebeten. Viele der Millionen Kinder in chinesischen Internaten bekommen zu wenig zu essen und leiden unter Depressionen. Das hat eine chinesische Kinderschutzorganisation festgestellt. Sie hat 2 Jahre lang mehr als 30.000 Kinder in 10 Provinzen untersucht. Das Ergebnis: Die Schüler waren im Schnitt 10 cm kleiner und 9 Kilo leichter als Gleichaltrige auf regulären Schulen. In den Internaten gäbe es meist nur eine Mahlzeit am Tag, keine Freizeitaktivitäten und überfüllte, unhygienische Schlafsäle. Fast 2/3 der befragten Kinder fühlten sich einsam, mehr als 1/5 hatte Depressionen oder Selbstmordgedanken. In China gehen mehr als 32 Millionen Schüler auf Internate. Es sind aber nicht wie bei uns die Kinder wohlhabender Eltern, sondern vor allem Kinder von Wanderarbeitern, die zum Arbeiten in die Städte ziehen. Beim staatlichen mexikanischen Ölkonzern Pemex ist Korruption offenbar an der Tagesordnung. Die Vorwürfe parlamentarischer Kontrolleure reichen nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters von Fehlplanungen über zu hohe Preise für Lieferungen bis hin zu offenem Betrug. Auch eines der großen Drogenkartelle in Mexiko habe auf diese Art Millionen Dollar bekommen. Reuters zufolge entdeckten die Kontrolleure allein zwischen 2008 und 2012 mehr als 270 Unregelmäßigkeiten und forderten Pemex auf, etwas zu unternehmen. Nur in 3 Fällen sei tatsächlich etwas geschehen. Einige Angestellte wurden suspendiert. Das könnte daran liegen, dass auch die Kontrolleure nicht ganz unabhängig sind. Viele arbeiten zwar offiziell für eine staatliche Behörde, sie werden aber von Pemex bezahlt.
Wissensnachrichten. Ihr wusstet es vielleicht noch nicht, aber die Welt steht kurz vor ihrem Untergang. Das sieht man ganz klar, wenn man auf die Doomsday Clock in der University of Chicago schaut. Die Zeiger, die standen lange auf 5:12, sind heute Nacht aber noch mal 2 Minuten vorgestellt worden. Anne Tepper aus unseren Wissensnachrichten, warum das jetzt?
Diejenigen, die die Uhr verstellt haben, wollen damit zeigen, wir haben nur noch 3 Minuten. Das ist wirklich höchste Zeit, dass sich was ändert auf der Welt, dass abgerüstet wird und dass endlich was gegen den Klimawandel getan wird.
Und wer sind jetzt diese Leute, die die Uhr verstellen?
Das ist ein Club von Wissenschaftlern, die die Zeitschrift Bulletin der Atomwissenschaftler herausgibt. Und dieser Club, der berät seit 1947 einmal im Jahr, wie es um unsere Welt bestellt ist und stellen dann die Uhr vor oder auch zurück.
Kam es denn schon mal so weit? Also hat es wirklich mal 12 geschlagen?
12 noch nicht, aber fast. Und so schlimm wie jetzt sah es auch noch nicht oft aus. Nur einmal haben die Wissenschaftler die Lage als noch bedrohlich eingeschätzt. Das war 1953. Da fing das Wettrüsten zwischen Ost und West an, als Amis und Sowjets in kurzer Zeit hintereinander Wasserstoffbomben getestet haben, also Atomwaffen.
Gab es denn auch mal eine Zeit, in der es richtig gut aussah für die Welt?
Das war so Ende der 80er mit dem Ende des Kalten Kriegs und 1991. Da wurde die Uhr dann so weit zurückgestellt, dass sie bei 11:17 stand. Danach rückte der Zeiger dann aber wieder vor und zur Bedrohung durch Atomwaffen kam auch noch der Klimawandel dazu. Allerdings, jetzt sind immer noch 3 Minuten Zeit, was zu tun.
Immerhin, 3 Minuten, die sollte man wohl nutzen. So wie die Raumsonde Rosetta, die hatte schon ein halbes Jahr Zeit, immerhin, um Erkenntnisse zum Kometen Chury zu sammeln. Im Wissenschaftsmagazin Science haben Forscher jetzt Bilanz gezogen. Was weiß man denn jetzt schon alles über Chury?
Eine ganze Menge für so eine kurze Bekanntschaft. Rosetta hat zum Beispiel schon jede Menge Fotos gemacht, die sie zur Erde gefunkt hat. Und deswegen wissen wir, dass Chury aussieht wie ein Quietscheentchen, nur halt ein paar Kilometer groß und nicht gelb, sondern tiefschwarz. Und Chury fliegt nicht einfach nur im All herum, sondern der ist auch richtig aktiv dabei.
Okay, aktiv, das klingt jetzt mehr so wie ein Vulkan als ein Komet.
Genau, wie ein Vulkan. Der spuckt immer wieder Staubfontänen aus, also wie ein Staubvulkan. So richtig losgeworden ist Chury den ganzen Staub aber bis jetzt noch nicht. Er ist von einer mehrere Meter dicken Staubschicht bedeckt. Auch interessant finden die Forscher Löcher in der Oberfläche, in denen die Wände mit Gesteinsklumpen tapeziert sind. Das sieht so aus, wie wenn jemand eine Gänsehaut hat.
Ach ja, Gänsehaut, das klingt ja nett, zu wissen, wie es da so aussieht. Aber was bringt uns das jetzt?
Die Wissenschaftler wollen mehr darüber herausfinden, wie unser Sonnensystem entstanden ist. Und Chury gilt als Überbleibsel von damals. Die Klumpen an den Löchern zum Beispiel, die könnten ein Hinweis darauf sein, dass sich in der Anfangszeit unseres Sonnensystems nicht mehr als eben solche kleinen Klumpen aus der Materie formen konnten. Und der dicken Staubschicht könnte Chury sein langes Leben verdanken. Die Wissenschaftler meinen nämlich, dass die Schicht ihn vor der Sonne schützt, wenn er alle paar Jahre mal wieder ganz dicht an ihr vorbeifliegt.
Also die Sonne ist gefährlich. Das gilt leider auch für zu viel Schokolade. Im US-Bundesstaat New Hampshire sind nämlich genau 4 Bären daran gestorben.
45 Kilo Schokolade und Donuts haben die verdrückt. Das war eigentlich nur als Köder gedacht, weil Bären solchen Süßigkeiten eben nicht widerstehen können. In der Schokolade ist aber ein Stoff, der für sie wie eine Überdosis gewirkt hat. Und dann sind die Bären an Herzversagen gestorben. Jetzt wird in New Hampshire über neue Jagdgesetze diskutiert.
Mit so einer traurigen Geschichte müssen wir jetzt leider aufhören. Dankeschön trotzdem, Anne.
Wetter.
Am Abend ist es fast überall bewölkt und manchmal fällt ein bisschen Schnee. Die Temperaturen sinken auf 0 bis minus 6 Grad. Morgen schneit es im Westen und Nordwesten. Im Osten und Süden ist es anfangs noch trocken und gelegentlich sonnig. Am Sonntag in ganz Deutschland viele Wolken und ab und zu Schnee. Die Temperaturen am Wochenende liegen zwischen minus 3 und plus 6 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.